Ja, hallo, welcome back to Farinas World. Heute sitze ich hier mit Dr. Britta Papay, eine ganz, ganz tolle Autorin, die ich über mein eigenes Buchprojekt bzw. über unseren Verlag kennenlernen durfte. Wir haben nämlich beide zur gleichen Zeit ein Buch über Narzissmus geschrieben und irgendwie hat uns das direkt miteinander verbunden. Und ja, wir hatten schon lange geplant, dieses Gespräch zu führen und heute ist es endlich soweit. Herzlich willkommen, liebe Britta. So schön, dass du da bist.
Hallo, liebe Farina, und vielen Dank für die Einladung in deinen Podcast zwischen Hamburg und Südafrika.
Genau. Ja, ich bin ja jetzt wieder in Südafrika. Jetzt ist die Distanz noch ein bisschen weiter.
Das macht nichts, wir haben ja Zoom.
Richtig.
Gott sei Dank.
Ein Hoch auf die Technik.
Ein Hoch auf die Technik, definitiv, sonst wäre das ja nicht möglich. Wenn wir noch die Mütztelefone
Ja.
hätten wie vor 40 Jahren, wäre
Oh
das
je.
schwierig.
Ich weiß noch, damals, als ich in Südafrika, in Amerika war, musste man noch so eine Vorwahl wählen am Telefon, damit ich weiß gar nicht, ob es dann günstiger war oder ob ich dann quasi das bezahlt hat und meine Gastfamilie das nicht zahlen musste. Also
Solche Erinnerungen habe ich auch noch, als ich mal in England gelebt habe für einige Jahre, das ist aber auch schon wirklich lange her, das war in den späten 80er Jahren, habe ich mit meinen Eltern einmal alle 2, 3 Wochen von einem der berühmten roten Münztelefone, ne, die
wow.
Telefonkabinen, die es in London überall gab, habe ich mit denen mit dem Münztelefon telefoniert. Und ansonsten haben die von mir auch nichts gehört und nichts gesehen. Und es gab damals noch keine Helikoptereltern, womit wir dann gleich beim Thema sind.
Ja, verrückt. Ich würde aber gerne am Anfang erstmal nochmal auf unser Kennenlernen eingehen, weil ich finde, das ist ja, also das ist ja wirklich so eine Serendipity-Story schlechthin. Wir haben uns
Erinnerst du
ja.
dich an diesen Call letztes Jahr im
Ja,
August? Wir
genau.
hatten den Zoom-Call mit Uli und den anderen.
Ja.
Da warst du und da
Das war,
war
glaube ich, das erste
Sophie.
Mal, ne?
Und da hat Uli gesagt, ah, guck mal, wir haben drei Autorinnen, die Psychologie-Themen haben und zwei, die über Narzissmus schreiben. Und ich so, hey, what, was, wir?
Ja, ich wurde dann auch ganz hellhörig, als du dann von deinem Projekt erzählt hast und
Ja.
dachte, ah, das ist ja spannend.
Ja, und vor allen Dingen, als du
Cool.
erzählt hast, ich schreibe im Prinzip autobiografisch und in Erzähl- und in Romanform, habe ich gedacht, oh, und ich schreibe ein wissenschaftliches Sachbuch, oh, wie spannend ist das denn? Dass eine da ihre eigene Beziehungsgeschichte in einem Buch verarbeitet und ich schreibe hingegen aus dieser Vogelperspektive, was für eine spannende Verbindung. Und siehe da.
Total.
Und mittlerweile sind unsere Bücher auf dem Markt. Meins schon sogar noch ein paar Monate länger als deins.
Eigentlich sollte man das im Bundle verkaufen. Dein Buch
Unbedingt.
heißt ja Verkappte
Ja.
Narzisstin. Nee, Verkappte
Ich muss auch mal, mir fällt gerade ein, ich muss mal Celine fragen in unserem Verlag, ob es die Möglichkeit gibt bei Amazon, dieses wird oft zusammengekauft,
Ja, stimmt.
dass mein Buch mit deinem und deins mit meinem verbunden wird. Und von
Stimmt. Also wenn du diesen Podcast hörst
ja.
und unsere beiden Bücher im Bundle bestellen möchtest, dann tu das doch gerne auf Amazon. Also vielleicht kriegt Amazon das dann ja mit, dass man die im Bundle
Ja,
bestellt.
ja.
Ich weiß ja nicht, wie das da läuft.
Ja, müssen wir mal gucken, wie das geht, weil ich finde tatsächlich, also jetzt mal unabhängig, natürlich, es sind unsere Bücher und wir möchten die gerne verkaufen, das ist klar. Aber ich finde, wenn man dein Buch liest, möchte man gerne über dieses Thema mehr wissen. Ne? Wenn man sagt, oh, das könnte meine Geschichte sein und das war meine. Und da ist ja am Ende des Buches ist ja einiges, ne, an theoretischem zusammengefasst, was ja super ist. Aber dann möchte man ja eigentlich mehr wissen. Und
Ja.
umgekehrt, wenn man mein Buch liest, denkt man, oh, da aber jemand, der mal so eine Geschichte hat, so eine eigene, gerade eine Beziehung, weil das, was die meisten interessiert, sind die Liebesbeziehungsgeschichten, die toxischen, ne? Weil ich habe vor kurzem mal eine Umfrage gemacht in
Oder
Bezug.
auch Eltern-Kind-Beziehungen.
Genau. Und zwar 30, 30, 30. Ich habe eine Umfrage gemacht unter meinen Followern in Bezug auf mein Coaching-Programm, das ich immer anbiete, mehrmals im Jahr. Und da war die Frage so, was habt ihr denn für Erfahrungen, was habt ihr denn für narzisstische Beziehungen? Und an dieser Umfrage haben 3000 Leute teilgenommen und es war tatsächlich ungefähr ein Drittel, ein Drittel, ein Drittel Partner, Eltern und Partner, Eltern und Ex-Partner mit Kind.
Ah,
Ne? Also diese Konstellation.
okay, ja.
Und das zeigt halt eben, es sind immer, Narzissmus ist sowieso ein Beziehungsthema, immer.
Ja,
Der
auf jeden
Narzisst
Fall.
auf der einsamen Insel, der tut niemandem was.
Ja.
Sag ich immer.
Und auch wenn, ich sag mal, wenn man genug Abstand halten kann, ist es ja auch nochmal was anderes, als wenn man wirklich, als wenn es die Person ist, die dir am nächsten steht und die quasi den größten Einfluss auf dich
Ja,
hat.
ja.
Macht ja
Na,
schon
das
nochmal
sind
einen
ja
Unterschied.
Eltern auch einen weiten Teil unseres
Ja,
Lebens.
genau.
Und jeder, der mit narzisstischen Eltern aufgewachsen ist oder einem narzisstischen Elternteil, weiß, dass dieser Arm sehr lang ist. Auch wenn du erwachsen bist oder wenn du dann später wieder ins Elternhaus zurückkehrst, du wirst sofort da wieder zurückgeholt, ne? Du bist
Ja.
sofort wieder in dieser toxischen Beziehung gefangen. Und die Beziehungen, die Liebesbeziehungen, die können manchmal ja auch weitreichende Folgen haben, gerade wenn man gemeinsame Kinder hat, ne?
Absolut.
Wegen was für ein Glück,
Absolut.
dass du da so heile rausgekommen bist.
Wollte gerade sagen, da bin ich wirklich froh, dass es bei uns ne, zum Glück nur 1,5 Jahre Beziehung waren, und ich da jetzt nicht irgendwie mit dem noch verbandelt, nee,
Ja,
verbandelt bin.
bundelt, verbandelt, bundelt. Ja,
Ja.
das hat mich tatsächlich auch beschäftigt. Da kannst du aber vielleicht auch noch mal dann erzählen, weil ich habe ja durch meinen Beruf als Therapeutin sehr viel mit schwerst geschädigten Menschen durch narzisstischen Missbrauch zu tun. Und so eine Resilienzgeschichte wie deine habe ich nicht so oft gehört. Also du bist da ja sehr, würde ich sagen, heile rausgekommen. Also
Ja.
eine wirklich gravierende Zerstörung deiner Selbstwirksamkeit und deines Selbstwertes, ne? Sondern mit Schmerz und mit einer Erfahrung, die nicht in allen Momenten und allen Augenblicken wirklich schön war, sondern ganz das Gegenteil. Aber du bist da nicht als gebrochener Mensch rausgegangen in tausend Stücke. Ja,
Ja,
das
wobei
ist
ich natürlich
etwas.
am Anfang, also am Anfang habe ich merkt, also man merkt schon, wie einen das runterzieht und wie es einem das Selbstbewusstsein raubt. Aber es war zum Glück kurz genug, dass ich das schnell aufarbeiten konnte. Also ich würde sagen, es hat so ein Jahr gedauert, bis ich es
Was
aufgearbeitet
mich, wo ich dachte, oh schade, dass das Buch zu Ende ist, weil im Prinzip gehört ja deine
habe.
Geschichte auf mit deinem Rückflug auf Südafrika und mit dieser Erleichterung, die damit
Ja.
verbunden war. Aber natürlich ist auch klar, dass der Schmerz da war. Und mich würde interessieren, weil das ist, glaube ich, auch wichtig für die Menschen, die aus solchen Beziehungen kommen und sich so fühlen, als seien sie zerbrochen. Wie hast du das denn, und das ist ja das Serendipity-Thema auch, wie hast du das geschafft, zu heilen?
Also es waren mehrere Wege, würde ich sagen. Also zu Beginn war es erstmal total schmerzhaft, weil die Beziehung von heute auf morgen geendet hat. Und ich war dann erstmal in der Zeit tatsächlich witzigerweise in Hamburg und habe in einer, weil meine Wohnung war zu der Zeit belegt und ich habe in einer Wohnung von Freunden gewohnt, die in Hawaii festgesteckt haben und habe da quasi angefangen. Also ich war komplett zurückgezogen. Ich bin sonst ein total sozialer Mensch. Ich treffe mich super gerne mit Freunden.
War das noch im Lockdown? War das 20 oder
Ja.
1?
Ja, 2020, genau, im Lockdown. Ja. Nee, 2020, doch, genau, 2020 im Lockdown. Und da war ja sowieso nicht viel los. Man konnte sich ja gar nicht so viel treffen mit Menschen. Aber ich hatte auch gar keine Lust, irgendwie Menschen zu sehen, weil ich alle paar Stunden einfach random angefangen habe zu weinen, ohne Grund. Also es war halt einfach. Es hat mich immer wieder so, wie so eine Welle ist das immer über mich gekommen. Und ich habe mich in der Zeit wirklich ganz, ganz, ganz viel mit mir selbst beschäftigt. Ich habe ganz viel geschrieben. Ich habe angefangen, das Buch zu schreiben in der Zeit, habe aber parallel zum Buch ganz viel Tagebuch geschrieben. Also immer, wenn ich bei der Geschichte war und gemerkt habe, da ist jetzt gerade was, was raus will, habe ich mein anderes Dokument aufgemacht und Tagebuch geschrieben.
Was
Und
ja eine wirklich
wirklich.
sehr, sehr, was ein sehr guter Weg ist, ne? Das sage ich
Ja.
auch immer zu meinen Klienten und auch schreibe das auch im Buch, dass dieses Dinge aufzuschreiben und sich denn buchstäblich den Schmerz von der Seele zu schreiben,
Ja, absolut.
eine unglaublich wirksame Methode der Heilung ist.
Ja, würde ich auch wirklich jedem empfehlen, weil das Ding ist, wenn du im Kopf drüber nachdenkst, dann kommst du immer wieder, dann denkst du Dinge nicht zu Ende, dann denkst du
Bleibst in
einfach
der
nur,
Schleife, nur du
ja, du
bleibst
bleibst in der Schleife
ruminating.
und du bist auch gar nicht so wirklich bewusst drüber, was du gerade denkst. Sondern du hast halt irgendwie so einen halben Gedanken, das war blöd, aber das auch und das und das und das und das. Und dann denkst du gar nicht zu Ende. Aber wenn du es wirklich mal aufschreibst, dann schreibst du die Situationen, oder für mich, ich habe es versucht so zu schreiben, dass ich die Situationen, die mir immer wieder durch den Kopf gehen, wirklich mal so aufgeschrieben habe, wie ich sie wahrgenommen habe und was daran für mich okay ist und was daran für mich nicht okay ist, warum ich mich vielleicht hier getriggert habe, gefühlt habe, was aus meiner Sicht einfach nicht cool war. Auch wenn die andere Seite das nicht so gemeint hat, sondern einfach, wie ich das gesehen habe, wie ich das wahrgenommen habe, ohne das Judgment von der anderen Seite, weil es kommt ja immer.
Du hast ja im
Sorry?
Prinzip Selbsttherapie, also das ist wie ein therapeutischer Prozess, den du alleine, als hättest du dich selbst immer wieder gespiegelt. Das ist wie am Ende deiner Kapitel, wenn du die Reflexion
Ja.
schreibst. Ne? Das, was du gerade erzählst, ist ja so fast wie in einem Therapieprozess, wo du deine Situation, deine Sichtweise erzählst und bekommst dann von deinem Therapeuten etwas gespiegelt. Und das Gleiche hast du ja offensichtlich getan mit deinem Tagebuchschreiben, indem du
Ja.
nur deine Emotionen zu Papier oder zu Computer gebracht hast, sondern auch einen reflektorischen Anteil, ne? Dieses
Ja.
nur externalisieren, also ich kotze mich aus und schreibe es auf, sondern ich reflektiere es auch.
Ja.
Das ist ja extrem heilsam.
Absolut. Und ich finde, das geht halt auch einfach nur, wenn man schreibt. Man kann
Ja.
drüber nachdenken, aber man kommt mit den Gedanken nicht bis zum Ende dieser Gedanken.
Ja, Schreibtherapie, ne?
Ja.
Dieses, was wir auch anwenden in Therapie, das ist zum Klienten sagen, setzen Sie sich hin, nehmen Sie ein Stück Papier und fangen Sie an zu schreiben und setzen Sie den Stift einfach gar nicht mehr ab. Und wenn ich nicht weiß, ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich weiß nicht, schreiben, 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 das ist
Ja.
etwas, was uns aus dem Grübeln herausbringt und uns ermöglicht, die Dinge dann auch mit einer anderen Perspektive zu betrachten. Gerade dann,
Absolut.
wenn wir es noch mal lesen.
Ja, richtig. Das nochmal Lesen gehört auch noch zum Teil dazu. Also es hilft schon, das einfach alles aus dem Kopf rauszulassen. Dadurch sortiert sich das schon mal. Aber wenn man es dann nochmal liest, ich habe es nicht so oft nochmal gelesen, aber manchmal so ein paar Sachen habe ich nochmal gelesen. Und ich habe vor allem festgestellt, also dieser Prozess ging übrigens bei mir sehr lange. Also ich würde, also was heißt sehr lange? Also ein halbes Jahr ungefähr, dass ich immer wieder das Bedürfnis hatte zu schreiben. Und das war so ein bisschen wie das Bedürfnis, mit ihm zu reden. Aber der Kontakt war komplett abgebrochen. Also wir haben keinen
Kein
Kontakt mehr
Kontakt
gehabt.
mehr, gar kein mehr, nichts
Gar
mehr.
kein. Nichts. Also es war wirklich von heute auf
Wow.
morgen vorbei. Und das ist ja so, wie wenn jemand stirbt. Weil der war ja von heute auf morgen nicht mehr in meinem Leben. Und davor haben wir jeden Tag miteinander
Nicht
gesprochen.
geschrieben, nicht telefoniert, nicht,
Nein.
nichts mehr.
Gar nichts. Nee, das war wirklich komplett
No contact. Also wirklich
zum
im krassesten Sinne,
Glück.
was ja in der Realität bei solchen Beziehungen selten funktioniert. Weil
Ja,
dann kommt das
richtig.
Hoovering, ne? Und dann kommt dies und nochmal und die Klärung. Und also ganz ungewöhnlich auch.
Ich würde sagen, da hatten wir, oder hatte ich auf meiner Seite auf jeden Fall die Distanz, weil die 13.000 Kilometer mit keiner Möglichkeit, dass wir irgendwie uns hätten sehen können. Sonst wäre es vielleicht ja auch
Gott
anders
sei
gelaufen.
Dank.
Ja,
Also für
weil es
dich
war
kann
ja
man sagen,
klar.
Gott sei Dank für deine Heilung.
Absolut, ja.
Das heißt, du weißt auch nicht, wenn du jetzt da bist, siehst du den oder
Nein, 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 nein.
gar
Ich habe
nicht?
seitdem nicht mit dem gesprochen.
Lebt der auch woanders oder ist da auch
Also
räumliche
der
Distanz?
lebt in. Das kann ich jetzt nicht, natürlich nicht sagen. Also
Also
er lebt
nein.
woanders. Er lebt nicht
Ist
direkt
es
um die
auch
Ecke.
weit
Also,
genug,
ja.
okay.
Ja, man läuft sich jetzt hier nicht so zufällig
Okay.
über
Und was ja auch hilfreich ist, auf jeden Fall.
Ja,
Wobei vielleicht wäre
absolut.
es mittlerweile auch gar kein Thema für dich. Aber diese Distanz, also in jeglicher Hinsicht, ne, du hast nicht nur die emotionale Distanz geschaffen, sondern auch die räumliche und
Ja.
hast durch all das ermöglicht zu heilen. Weil das, was ja oft das Problem ist, ist diese Reaktivierung, dieses Suchthafte, ne, dass man sich dann nochmal
Ja.
spricht und nochmal sieht und auch dann höre ich die Stimme und dann sagt er oder sie dies oder das oder tut das und schon ist man im
Und
Such
dann ist man
wieder
wieder am
drin.
Haken.
No, weil das schreibst du ja auch, dass du dann wieder im Sog drin warst und du hast dir deine Gedanken gemacht und dich gefragt, ist die Beziehung gut oder nicht, da stimmt was nicht und dann warst du wieder da und warst wieder im Sog, ne?
Ja,
Und
richtig.
so hast du dich auf eine sehr resiliente Art und Weise da rausgezogen und selbst geheilt.
Ja, wobei ich sagen muss, also es ist wirklich so ein bisschen dank Corona, dadurch, dass es einen Reisestopp gab. Das heißt, es gab gar keine Möglichkeit, dass wir uns hätten sehen können. Und eben dieser Rückholflug, der ja quasi auch so ein bisschen aufgezwungen war, dass ich zurück nach Deutschland fliegen musste.
Du hättest aber auch bleiben können, ne? Du hättest auch sagen
Ich
können,
auch
ich
machen
komme
können.
nicht mit.
Das habe ich mich ja, also eigentlich habe ich mich dazu entschieden zu bleiben. Und er hat dann aber gesagt, nein, ich möchte, dass du fliegst. Und zum Glück. Und dann
Aber
habe ich mich.
danach war er kurz, da hat er doch wieder kurz gesagt, bleib doch, oder? Also.
Ja. Ja. Ja,
Ja,
das
also
tut mir
eine sehr
leid,
besondere
aber.
Geschichte aufgrund der, deiner Fähigkeit, also deiner Möglichkeit, jetzt, ja, Corona hat vielleicht geholfen, aber du hast ja in dir selber Ressourcen gefunden, um dich zu heilen. Er, der doch diesen ganzen Themen des spirituellen Coachings und diesen ganzen, auch der Verbundenheit mit anderen so skeptisch gegenüberstand, aber das war genau, waren ja genau deine Ressourcen.
Absolut.
Also all das, was du vorher gemacht hast in deinem Leben, hat dir dieses
Hat mir in dem Moment
Ressourcenpolster.
geholfen. Und ich habe in dem Zeitraum, das habe ich noch gar nicht erwähnt, ich habe in dem Zeitraum quasi wie so ein bisschen für mich selbst auch ein E-Book geschrieben. Ich hatte das schon vorher angefangen, als ich noch in der Beziehung war, quasi für die Corona-Zeit. Das E-Book heißt How to Deal with Change and Uncertainty. Ich habe es auf Englisch geschrieben, mir fällt es oft leichter, auf Englisch zu schreiben. Und das ist tatsächlich etwas, was mir dann auch selber in dem Moment geholfen hat, weil ich aufgeschrieben habe, okay, was hilft denn in einem Moment von einer großen Veränderung, wo einfach alles irgendwie ungewiss ist? Da hilft es einfach wieder mehr präsent zu sein, wieder viel mehr bei dir selbst zu sein und Bewusstheit zu erlangen durch das, was gerade um dich herum passiert, was mit dir passiert, was in dir drin passiert. Und mir hat das unbewusst, habe ich das quasi in dem Moment für mich selber geschrieben, weil ich irgendwie wusste, vielleicht brauche ich das demnächst.
Als hättest du da eine Intuition gehabt.
Ja. Ja, und dann, was ich auch noch gar nicht erwähnt hatte, also mit dem Schreiben habe ich ungefähr ein halbes Jahr lang gemacht. Also mit dem Tagebuchschreiben. Und es war wirklich, ich habe immer wieder dieses Bedürfnis gehabt, ich muss gerade irgendwas loswerden. Also das muss raus aus mir. Und irgendwann kam dieser Moment, also es war immer wieder so die gleichen Gedankenkreise. Ich habe es natürlich immer wieder ein bisschen anders geschrieben, andere Situationen, die mir durch den Kopf gegangen sind. Aber was ich beobachten konnte, ist, dass ich immer wieder in diesem Kreislauf war, von, oh, das war aber doch so uncool, was du gemacht hast und du bist so doof und dödödö. Also ich habe teilweise mit ihm quasi geschrieben, ohne dass ich ihm das gegeben habe, aber es war halt quasi so an ihn gerichtet. Und dann kam wieder eine Zeit, wo ich geschrieben habe, ja, aber ich habe totales Verständnis, ich verstehe, wo du herkommst, ich verstehe, warum du so gehandelt hast, wie du gehandelt hast, aber trotzdem, dödödö, das war dies und das war alles doof. Und das war immer so dieser Kreislauf von komplettes Verständnis hin zu aber trotzdem war es nicht okay. Und dann irgendwann kam dieser Moment, da habe ich irgendwie geschrieben, ach, weißt du was? Irgendwie bin ich so dankbar, dass wir diese Zeit hatten und dass wir jetzt keinen Kontakt mehr haben. Und ich habe heute das Gefühl, dass du nicht mehr Teil meines Lebens bist und das ist auch gut so. Und damit konnte ich das total abschließen. Ich hatte nie wieder das Bedürfnis, ihm irgendwas zu sagen oder zu schreiben. Und damit war es für mich abgeschlossen. Also es hat wirklich geholfen, ein halbes Jahr lang intensiv
Gereinigt
Tagebuch zu schreiben.
und bereinigt im
Ja,
besten Sinne.
absolut. Allerdings war es
Bist du noch?
körperlich, hat sich das noch länger festgesetzt. Ich habe da ein Jahr danach, habe ich einen Vipassana oder anderthalb Jahre danach habe ich einen Vipassana gemacht. Und da habe ich gemerkt, dass im Hals das noch total zusitzt. Also es
Das
hat sich
mal
angefühlt,
erzählt, darüber hatten wir mal gesprochen.
ja. Es hat sich angefühlt, als hätte ich so eine Hand am Hals. Also auch wenn ich mental das aufgearbeitet hatte, im Körper saß es noch fest.
The body keeps the score, wie Bessel van der Kolk schreibt
Ja.
und sagt, ja, also der verkörperte Schrecken, die
Ja.
verkörperte Erfahrung, die einfach so viel länger in unserem Körper bleibt, zum Teil ja auch über Generationen, ne? Das transgenerationale Trauma, das kann von unserer Urgroßmutter sein und ist in meinem Körper drin durch eine Erkrankung, eine Autoimmunerkrankung, eine, keine Ahnung, eine Migräne, eine chronische Erkrankung, was auch immer. Deswegen, unser Körper weiß es meistens besser.
Ja.
Die Weisheit des Körpers.
Ja. Was mich interessieren würde, erstmal zu deinem Buch nochmal. Was hat dich dazu gebracht, also was hat dich persönlich dazu geleitet, dein Buch zu schreiben? Warum ein Buch über
Verschiedene,
Narzissmus?
also verschiedene Aspekte. Also zum einen wollte ich schon immer, seit ich denken kann, ein Buch schreiben. Also ich bin eine kleine Lese, als kleine Leseratte aufgewachsen und habe meine ganze Kindheit lieber mit Büchern als mit Menschen verbracht. Das war schon immer so. Ich war eigentlich ein sehr introvertiertes Kind und mir waren Menschen immer ein bisschen unheimlich, aber Bücher nicht. Und mit Büchern habe ich mich immer sicher und wohl gefühlt. Und ich habe als Kind schon immer zu meiner Oma gesagt, wenn ich groß bin, schreibe ich auch ein Pipi-Langstrumpf-Buch. Und
Cool.
jetzt habe ich zwar nicht Pipi-Langstrumpf-Buch geschrieben, worüber man auch, also den Narzissmus von Pipi Langstrumpf könnte man auch analysieren, beziehungsweise ich mache mir die Welt, wie sie mir gefällt. Das ist ja etwas, was auch typisch narzisstisch ist, was Narzissten ja auch tun. Also Buchschreiben war schon immer mein Wunsch und mein Thema. Und dann war in den letzten 10 Jahren auch klar, ich werde ein Buch über ein irgendwie psychologisches Thema schreibe oder irgendetwas, was mit meiner Arbeit zu tun hat. Und dann habe ich angefangen, 2021 ein Buch zu schreiben, das meine eigenen drei großen Lebensthemen, nämlich Trauma, Hochsensibilität und Narzissmus, zusammenführt. Habe dafür auch sehr viel recherchiert und habe schon sehr viel geschrieben und hatte eigentlich darüber auch schon ein mehr oder weniger fertiges Buch. Und dann war klar, das ist sehr komplex geworden und das kann ich nicht im Eigenverlag machen. Ich brauche dafür einen Verlag. Und als ich dann auf Uli traf und den Nau Verlag, hat Uli gesagt, das Buch ist viel zu komplex. Damit überforderst du die Leser. Das ist für eine also als, sagen wir, als populärwissenschaftliches Sachbuch ist es viel zu komplex. Also entweder du schreibst jetzt eine wissenschaftliche Abhandlung für Fachleute, dann müssen wir das in einem anderen Verlag machen. Oder wenn du da auch autobiografische Teile reinbringen willst oder das auch einer Leserschaft, die zu deiner Klientel gehört, müssen wir jetzt ein Thema davon nehmen. Und sagt er, ich möchte gerne, dass wir Narzissmus nehmen, hat Uli gesagt. Und dann habe ich gesagt, gut, weil er wollte schon immer gerne in seinem Verlag ein Buch über Narzissmus haben und zwar über verkappte Narzissten.
Und jetzt hat er gleich
Und dann habe ich ihn
zwei.
gefragt, aber was verstehst du denn unter verkappten Narzissten? Ja, sagt er, keine Ahnung. Ja, solche, die man halt nicht auf den ersten Blick erkennt, nicht so ein Trump halt. Sag ich, ja, okay, das kannst du haben. Ja.
Ja.
Und da das halt eben auch mein großes Thema ist, ich komme aus einer hochgradig narzisstischen Familie mit kriegstraumatisierten Eltern und mit einer sehr komplexen, traumabeladenen und dadurch auch in weiten Teilen Narzissmus, beladenen Familie komme, war klar, okay, dann nehmen wir dieses Thema, ja. Weil das natürlich auch, jetzt sagen wir mal, als Eyecatcher oder auf jeden Fall als Buch, das die Leute packt, eignet sich das Narzissmus-Thema besser als das Hochsensibilitätsthema zum Beispiel. Ja. So kam das zustande, dass ich auch da einen recht großen autobiografischen Teil drin hatte, den wir aber dann in der finalen Version sehr, sehr stark gekürzt haben, weil es einfach, das Buch hatte schon über 270 Seiten und da habe ich gesagt, nee, Schluss, das geht nicht. Aber da, ich habe im Prinzip mit diesem Buch, an dem ich dann insgesamt am Ende über 2 Jahre geschrieben habe, habe ich sehr viel Eigentherapie nochmal gemacht, auch selber.
Ja.
Mich auch nochmal mit meinem
Während
eigenen
des Schreibens.
Narzissmus auseinandergesetzt. Ja,
Ja.
es war
Wow.
ein hochkathartischer und auch ziemlich anstrengender Prozess.
Ja. Was würdest du sagen, ist so, also in dem Schreibprozess jetzt für dich nochmal großes Thema geworden? wo du gesagt hast, so das habe ich jetzt für mich hier oder da habe ich jetzt dran gearbeitet in der Zeit.
Also
Klar geworden.
mir nochmal bewusst zu werden, wie stark narzisstisch ich bin, das wirklich mal wirklich bewusst zu fühlen und nicht nur zu sagen, sondern ich bin halt eine Narzisstin, sondern das wirklich auch nochmal zu fühlen und mich damit nochmal sehr auseinanderzusetzen, insbesondere in meiner Mutterrolle. Weil ich habe ja sehr als Tochter narzisstischer Eltern unter meinen Eltern gelitten, ist nicht das richtige Wort im Sinne von, also ich habe nicht das, was viele erlebt haben, so einen massiven narzisstischen Missbrauch erlebt, sondern eher ein wenig beachtet zu werden von meinen Eltern, weil die eben sehr mit ihrem eigenen Kram beschäftigt waren und die haben sich überhaupt nicht dafür interessiert, wie ich war, auch so mit meiner Hochsensibilität und meiner Introvertiertheit. Das hat die wirklich überhaupt nicht interessiert. Das hat die eher genervt und gestört. Aber dann mit diesem Wunsch, eine ganz andere Mutter zu sein und dann zu merken, dass aber meine narzisstischen, also egozentrierten Themen, Schwierigkeiten, mich zu regulieren, emotional und all diese Dinge, die zu so einem ordentlichen narzisstischen Profil gehören, dass die natürlich auch mein Muttersein infiltriert und beeinflusst haben. Und dafür habe ich jetzt zwei erwachsene Töchter, die mir jeden Tag den Spiegel vorhalten. Ja. Und das war auch in weiten Teilen mehr als unangenehm, das mal milde zu formulieren.
Ja, das heißt, dir ist nochmal so mehr bewusst geworden, wie viel du selber in deiner Elternrolle quasi mit reingebracht hast. Das ist sehr spannend.
Und sehr wichtig für mich. Also,
Ja.
ich habe jetzt gerade noch mal einen Podcast mit der Kati Kleff über narzisstische Mütter und dann auch noch mal jetzt eine Folge über narzisstische Väter gemacht. Die kommt, glaube ich, Anfang Oktober. Und ich beschäftige mich gerade mit dem zweiten Buch und da gibt es diverse Optionen, ob ich noch mal über Narzissmus schreibe, weil da hat Uli eine andere Idee. Der würde gerne ein anderes Thema, was auch ein super heißes Eisen ist. Aber ich habe tatsächlich noch mal dieses für mich Thema, über narzisstische Eltern zu schreiben. Tatsächlich, weil das ist etwas, was mich sehr, sehr beschäftigt.
Ja. Hat das, würdest du sagen, hat das bei dir noch mal was verändert? Also bist du jetzt anders mit deinen Töchtern oder?
Tja, hieran schließt sich eigentlich die Überlegung oder die Frage, inwieweit man sich verändern kann in seinen narzisstischen Mustern und wie sehr wir, wenn wir uns Dinge bewusst werden, wie sehr wir sie tatsächlich verändern können oder eben nicht verändern können und wie groß die Gefahr ist, immer wieder automatisch in bestimmte Muster zu rutschen. Und ich habe gerade heute einen Podcast gehört, da hat Leon Winscheid mit Lanz und Precht gesprochen im Sommer, also ein Sommergespräch in deren Podcast. Und da ging es nochmal über die Fähigkeit, die wir Menschen haben, uns bis ins hohe Alter zu verändern. Und dazu gibt es mittlerweile sehr viele Studien und sehr viel Evidenz, dass wir wirklich noch bis ins sehr hohe Alter Dinge verändern können an unserer Weltanschauung und auch an uns. Aber es bleibt ja ein Grundkern unserer Strukturen, unseres Charakters und des Seins. Ne? Wenn du einen Persönlichkeitstest machst, ob es jetzt ein Myers-Briggs ist oder ein Sortify oder irgendwelche anderen, du wirst, ob du 20 bist oder 60 oder 70, wirst du darin immer wieder bestimmte Basics wiedererkennen, die einfach dich als Mensch ausmachen. Und deswegen ist es für mich auch jetzt sehr, sehr wichtig, mich jetzt nochmal ganz intensiv mit mir und mit meinem narzisstischen Sein, mit meinen Töchtern immer wieder auch auseinanderzusetzen. Die sind erwachsen und deswegen sind bestimmte Dinge, die sie auch jetzt aus der Kindheit mit mir reflektieren, sind ja auch nicht mehr zu ändern. Und die Möglichkeit, jetzt nochmal auch mit erwachsenen Kindern, ne, sich anders zu verhalten oder bestimmte Verhaltensweisen nicht automatisch abzuspulen. Die ist ja da. Nur man merkt dann, dass einem Dinge bewusst sein können. Man kann sie erkannt und verstanden haben. Hier, präfrontaler Kortex, ja. Aber du handelst ja so sehr gewohnheitsgetrieben,
Ja.
ja. Und deswegen ist auch, und
Aber
das ist,
es ist ja ein Prozess. Es ist ja der erste Schritt, ist ja erstmal das bewusst wahrnehmen.
ja, und dann, ne, dieses Implementieren der Veränderung und wie lange dauert es, bis wir eine Veränderung tatsächlich bewirken können. Und wir brauchen immer wieder den Spiegel durch die anderen, ja.
Ja.
Und das, was dir immer passiert, das hast du ja in deiner Beziehung auch erlebt. Der narzisstische Beziehungszyklus, Lovebombing, Abwertung, okay, Gaslighting, oh, okay, ich gehe, Schluss, ich habe die Nase voll, oh nein, ich ändere mich, es passiert nie wieder, bleibt doch und es fängt wieder von vorne an, ja. Diese Gefahr ist ja in jeglicher Beziehung da, nicht nur in der Liebesbeziehung, sondern auch in der
Ja.
Eltern-Kind-Beziehung. Zu sagen, oh ja, du hast recht, habe ich, das war wirklich blöd von mir und bei der nächsten Gelegenheit machst du es wieder.
Ja.
Und da liegt halt die Herausforderung drin. Und das geht nur, indem man sich natürlich dessen, was man tut, bewusst ist und dann auch mal innehält und nicht gleich agiert und reagiert wie immer, sondern zwischen dem Reiz und der Reaktion wirklich einmal in die Beobachterrolle geht von sich selbst und sagt, ey, what the fuck, was tue ich hier gerade? Ja,
Ja.
mach's wieder.
Ja.
Und das ist
Okay, das heißt, du bist
lebenslanges
mehr
Lernen.
in der Beobachter, also du nimmst Dinge mehr wahr, sage ich mal.
Genau.
Okay.
Und das ist schon schwer, herausfordernd, ne? Das einfach wahrzunehmen, was ich gerade tue, ist nicht
Ja.
nur abzuspulen. Und dann, bevor ich aber handle, zu sagen, ah, okay, ich habe jetzt Option A, ich mache es wie immer, oder was könnte ich denn noch anderes tun jetzt? Zum Beispiel die Klappe halten oder nur zuhören oder einfach nur wahrnehmen, dass der andere ein anderes Bedürfnis hat als ich, einen anderen Wunsch hat, eine andere Position. Okay. Ja.
Manchmal hilft es ja aber auch schon, also selbst wenn man die Muster kennt, wenn man sie bewusst wahrnimmt, auch wenn man sie gerade in dem Moment noch nicht ändern kann, kann es ja trotzdem helfen, in dem Moment das zumindest anzusprechen.
Ja.
Dass man also zum Partner oder zur Tochter, Kind oder wie auch immer, dass man zu anderen Personen sagt, ich merke gerade, ich bin total, was auch immer, ich bin
Ja.
gerade in diesem Muster drin, ich komme da
Ja.
gerade nicht raus, aber so ist es jetzt gerade.
Ja.
Hilft ja auch schon, das einfach nur anzuerkennen.
Unbedingt. Unbedingt.
Was mich interessieren würde, du hast ja Küss mich toxisch auch schon gelesen. Und
Einem Zug.
wow, ja, ich bin echt immer noch so, immer noch baff. Direkt in
Ich bin
einem
die
durch.
Schnellleserin, muss ich dazu sagen, aber trotzdem, ich habe es eingeatmet.
Wow. Das ist tatsächlich irgendwie das häufigste Feedback, was wir bekommen. Also, dass man es einfach so an einem Stück
Aber du willst ja
weglegen
wissen, wie es
kann.
weitergeht. Ja, du fängst an und ich habe früher immer. Habe ich die letzte Seite eines Buches immer als erstes gelesen? Immer. Das mache ich
Ehrlich.
jetzt nicht mehr. Das mache ich schon lange nicht mehr. Aber
Das
früher
könnte ich nicht.
habe ich
Ich will das
immer
nicht vorher wissen.
erstes die letzte Seite gelesen
Verrückt.
und habe mir damit oftmals wirklich auch die Pointe oder die Vorfreude oder dieses, ne, diese Erwartung immer ruiniert. Und jetzt habe ich gelernt, diese Geduld. Das ist nämlich auch etwas total Narzisstisches, ne? Die Kontrolle und immer wissen, wie es ausgeht. Am liebsten schon im Voraus, weil das gibt ja Sicherheit. Jetzt habe ich gelernt, wirklich diesen Spannungsbogen, wenn ich ein Buch lese, zu halten und habe mich also, habe mich da wirklich zusammengerissen und gesagt, so, nee, du liest jetzt nicht die letzte Seite, sondern
Deswegen liest du so schnell, damit du schnell zur letzten Seite
du
kommst.
liest es von Anfang bis Ende und es ist wirklich, weil es ja auch wirklich sehr leicht geschrieben ist, also nur man kann es wirklich so weglesen, habe ich es eben durchgelesen, dachte ich, will jetzt wissen, was passiert denn da jetzt? Weil ich weiß ja dadurch, dass ich dich kenne, dass du nicht mehr in dieser Beziehung bist, aber ich wollte halt wissen, wie hat sie denn das gemacht? Wie ging denn das aus? Ja. Und
Ja.
deswegen einmal durch.
Ja, sehr spannend. Also ich habe mehrere Fragen, die mir gerade auf der Seele brennen. Ich überlege gerade, mit welcher ich anfange. Also erstmal würde mich interessieren, aus deiner Sicht? Also ich habe es ja auch ein bisschen beschrieben, aus meiner Sicht würde ich sagen. Aber was ist aus deiner Sicht, also beziehungsweise wo hört gesunder Narzissmus auf? Weil wir alle haben ja narzisstische Teile, Anteile in uns. Aber wo hört gesunder Narzissmus auf und wo fängt ungesunder Narzissmus an? Hast du da so eine Faustregel oder so?
Gibt ein Wort dafür,
Ja.
bei der Abwertung. In dem Moment, in dem ich einen anderen Menschen abwerte, hört der gesunde Narzissmus auf. Weil der gesunde Narzissmus kann ja sein, ich bin die Tollste und die Geilste. Gibt keine größere Narzissmus-Expertin als mich. Aber in dem Moment, in dem ich sage, tja, aber der Pablo Hagemeyer oder die Bärbel Badetzky, das ist, was die schreiben, ist ja totaler Blödsinn, ja. Da ist die Grenze des gesunden Narzissmus. Ich finde es toll, was ich mache, und deswegen habe ich Lust, dieses Thema in die Welt zu bringen und andere zu informieren und aufzuklären. Und deswegen recherchiere ich und forsche und mache und tue. Ich bin wirklich da ganz toll, alles fein. Aber in dem Moment, in dem ich sage, aber die anderen, pff, das ist ja wirklich, das ist ja das Allerletzte, ja, das ist ja so ein Bullshit, was der da schreibt mit seinen Büchlein oder so. Das hat ja zum Beispiel in Bezug auf Pablo Hagemeyer, der ja wirklich in Deutschland, ne, der Narzissmus-Doc ist, mit seinen Büchern gestartet, ich bin ein Arschloch, und die er geschrieben hat. Da hat ein Kollege über ihn also wirklich abwertende Dinge gesagt. Ja? Und da habe ich gedacht so, aha, wer ist denn hier der Narzisst? Ja,
Ja,
also wenn du
spannend.
schreibst, das ist Wischiwaschi-Kram und wissenschaftlich absoluter Blödsinn, habe ich gedacht so, oh, okay, das ist ziemlich abwertend, ja. Und in dem
Ist
Moment,
dann
in dem ich mich, dadurch stelle ich mich ja über dich.
ja.
In dem Moment, in dem ich das, was du bist oder denkst oder glaubst oder fühlst, entwerte und abwerte. Ab bedeutet nach unten und ich stelle mich drüber. Ab dem Moment sind wir im ungesunden Narzissmus. Abwertung. Das eine.
Super spannend. Was mir da gerade kommt,
Da gab
ist.
es noch diverse, also in deinem Buch, ne, also es fängt recht früh
Ja.
an, ne, dass man so denkt, ah, guck mal, da hat sie es gemerkt. Da war, ne, das war dann das erste Mal so. Du beschreibst es ja natürlich auch, aber es fängt meistens recht früh an. Nur die Frage ist, ob man in der Verliebtheit vielleicht die Bereitschaft, die Fähigkeit und überhaupt die Klarheit des Denkens hat, das so zu sehen, ohne es auf sich zu beziehen, sondern zu sagen, ey, was hast du da gerade gesagt oder getan?
Was mir gerade in den Kopf kommt, ist so, sind so typische Schulszenarien, wo Freunde zusammensitzen und anfangen zu lästern. Ist das auch Narzissmus oder ist das einfach eine Phase, die jeder Jugendliche durchgeht?
Naja, Jugendliche durchleben ja eine hochnarzisstische Phase in der Pubertät. Also, wir haben ja zwei normal gesunde narzisstische Phasen. Das eine ist in der Abnabelungsphase, wenn sich die Ich-Identität entwickelt, mit ungefähr 1,5, 2 Jahren. Ich, Wutanfälle, schreien, auf den Boden werfen. Wirst du dann sehen in ungefähr 2 Jahren. Das ist die Entwicklung der Ich-Identität und dieses Ich kann alles. Wie Peter Levine sagt, the world be my oyster. Ja? Mein Radius, mein Bewegungsradius ist nur so groß, aber ich bin the king of the world. Ja? Und das braucht ein Kind, um den Mut zu haben, sich zu entwickeln. Ja? Den Mut, ich renne mit dem Dreirad los und falle natürlich auf die Fresse, aber es macht nichts, weil ich bin ja der Welteroberer. Ja? Und diese ist eine sehr wichtige erste gesunde narzisstische Phase, die dann, und da erlebt das Kind zum ersten Mal ja eine Begrenzung durch die Eltern, die sagen, nein, Heinzchen, du kannst noch nicht alleine mit dem Laufrad über die rote Ampel, mit dem Laufrad kannst du nur hier auf dem Spielplatz und da muss ich dich leider hier hinten festhalten, damit du nicht über die Ampel gehst. So, und da erlebt das Kind zum ersten Mal diese narzisstische Frustration von jemand sagt dir, das kannst du noch nicht. Ja? Und ich helfe dir aber, deine negativen Gefühle im Sinne von Wut und Frust einfach auszuhalten und anzunehmen Und dann lernst du zu pendeln zwischen der Grandiosität und der Minderwertigkeit, die in unserem Menschsein einfach drin ist. Das ist vollkommen normal, ja, so. Die zweite Phase ist dann die Pubertät. Ich. Alle sind doof, alle sind scheiße, die Eltern, die Lehrer und so weiter, nur ich und meine Peer Group, wir sind geil, ja? Dazu gehört halt eben auch dieses Lästern und dieses sich zusammentun mit anderen und über Nicht-Anwesende schlecht reden. Aber das, was tatsächlich dann narzisstisch ist, ist nicht dieses Lästern in Abwesenheit, weil das liegt in unserer menschlichen Natur. Ne? Man steht ums Feuer herum und schnattert und redet über andere. Das Problem ist, wenn du den anderen in Präsenz abwertest. Ich sage zu dir, Farina, du bist so dumm. Hast du eigentlich gemerkt, was du da gerade gesagt hast? Das kann nur jemand sagen, der strohdoof ist. Ja,
Also die
das
Abwertung
ist nicht,
vor
ich sage
anderen oder
nicht hinterm
Mitmenschen.
Rücken zu deinen Freunden, so doof, sondern ich sage es dir und gerne noch vor anderen, damit du so richtig beschämt wirst. Denn das gehört, das ist das zweite narzisstische, nur woran du erkennst den ungesunden Narzissmus, die Abwertung und die Beschämung. Hast du ja erlebt mit Sam.
Absolut. Und da sind wir beim nächsten Thema, beim Samuel. Wie würdest du denn Samuel nicht einschließen, sondern wie sagt man das, einschätzen? Also welchem Typ Narzisst,
Wie
was ist der Grund?
würdest du ihn denn jetzt, wo du viel mehr weißt, über dieses Thema einschätzen? Weil ich glaube, dich wird überraschen, was ich vermute. Aber was schätzt du denn ein? Wie siehst du ihn denn jetzt durch diese Brille, jetzt mit dem Wissen und nachdem du selbst das alles geschrieben hast? Was denkst du?
Ich weiß gar nicht, ob ich das im Buch geschrieben habe. Wahrscheinlich nicht, sonst würdest du mich nicht fragen. aber ich würde sagen, dass es, also ja, verkappt sagt es ja ganz gut. Verkappt ist ja so ein bisschen versteckt. Also ich würde sagen, dass er ein eher versteckter Narzisst ist, aber trotzdem Teile hat, die sehr offensichtlich sichtbar sind, also sehr offen sind. Also zum Beispiel hat ein Freund von ihm gesagt, Mr. Smartass oder sowas, ich weiß gar nicht mehr. Also man sieht schon, dass er immer recht haben will und so. Also das ist so der offene Teil, aber so
Der
wirklich,
Grandiose, auch der
ja, genau.
Grandiose, ne? Hier,
Ja,
mich.
genau. Ich bin doch der Tollste, ich weiß das alles. Und dann
Genau.
einen ganz, ganz, ganz großen Teil, der sehr, sehr, sehr versteckt ist, und zwar hinter ganz viel Trauma und auch hinter Freundlichkeit versteckt. Also bei ihm sind ganz viele Verhaltensweisen hinter Hilfsbereitschaft versteckt. Also, hey, ich mache das doch nur, um dir zu helfen. Und das ist so verwirrend. Also jetzt, wo ich es weiß, ist es nicht mehr ganz so verwirrend, aber in dem Moment, wo man drinsteckt, ist es super verwirrend. Und deswegen würde ich sagen, eher versteckt, aber mit Teilen grandioser.
Genau, also ich habe auch zuerst, ne, mir war es auch erst klar, als ich fertig war mit deinem Buch, weil es gibt tatsächlich Menschen, also Narzissmus ist eine Medaille, die zwei Seiten hat. Es gibt die Vorderseite, das ist die grandios narzisstische Seite, und es gibt die Rückseite, das ist die vulnerable, diese, ne, Covert-Narcissism-Seite. So. Jeder Narzisst hat beide diese Seiten in sich, aber die meisten zeigen, es gibt einige verdeckte Narzissten, bei denen du wirklich vulnerabel, wo du nie sagen würdest, die haben keine grandiosen Seiten sichtbar. Aber die sind genauso abwertend, entwertend und judgy und so weiter, wie auch der Trump, der daherkommt und sagt, Zelensky, sind ja alle Idioten, nur ich hier weiß Bescheid. Und es gibt eben Menschen, und dazu scheint mir auch von dem, was ich gelesen habe, auch Samuel zu gehören, der auf den ersten Blick einfach ein netter Kerl ist. So, auf den ersten Blick. Dann auf den zweiten Blick sowohl eine grandios narzisstische Seite hat, als auch eine vulnerabel, opferlastige Narzissmusseite von, ich bin noch armer kleiner Junge, ne, so, oder so ein kleines Opfer. Und da habe ich mich natürlich gefragt, weil darüber schreibst du ja auch nicht so viel, Wie ist tatsächlich seine Geschichte? Also nur seine, weil jetzt gibt es ja so viele Theorien über Narzissmus und Entstehung und wieso und weshalb. Wir beschäftigen uns jetzt gerade viel mit dieser Bindungstrauma-Theorie. Ne? Was ist passiert in der Kindheit? Wie ist ein Mensch sozialisiert und groß geworden? Was ist in der Kindheit passiert? Braucht ein Mensch narzisstisches Instrumentarium oder diese narzisstische Maske, um irgendetwas zu verdecken, was als Kind, als wir Kinder waren, nicht sein durfte oder nicht akzeptiert war? Ja, und auch diese Synkopengeschichten da, die er hat, diese, also da habe ich so gleich von meiner Trauma gesagt, so, ach, da würde mich ja echt mal interessieren, was da alles dahinter steckt. Und deswegen denke ich, dass da eine komplexe Thematik dahinter steckt, die möglicherweise auch traumatischer Art ist und die einen Menschen aus ihm gemacht hat, der sowohl einen in manchen Momenten sichtbar grandiosen Narzissmus hat und dann aber auch wieder einen sichtbaren, vulnerablen Narzissmus. Aber alles recht gut verkappt eben.
Okay, das heißt, wir haben eine ähnliche Einschätzung.
Ja, also ich kenne ihn ja nicht, aber von dem, was du schreibst, wenn ich ihn jetzt sehen würde, würde ich vielleicht erstmal was anderes vermuten oder denken, aber so wie du es beschreibst, würde ich zu dieser Schlussfolgerung
Wenn du ihn
kommen.
kennenlernen würdest, würdest du wahrscheinlich erstmal denken, das ist aber gar nicht der, den ich mir hier vorgestellt habe.
Ja sein, aber ich habe ja Gott sei Dank die Fähigkeit entwickelt, da auch recht schnell noch mit einem zweiten, also nur einen zweiten Blick. Ich habe immer so diesen ersten Eindruck, aber ich habe mittlerweile ziemlich feine Antennen dafür.
Ja, das glaube ich.
Und auch trotzdem gehen mir auch manchmal welche durch die Lappen, das ist gar keine Frage. Auch in der
Ja, die
Therapie.
sind dann sehr gut verkappt, sehr gut getarnt.
Ja.
Und ich hatte es ja schon vorhin schon mal angedeutet, beziehungsweise wir, es hat ja jeder von uns narzisstische Anteile. Und mich würde jetzt mal wirklich brennend interessieren, wenn du mich einschätzen würdest, welche Anteile würdest du da bei mir sehen? Sowohl von dem, was du jetzt von mir kennst, als auch von dem, was du im Buch gelesen hast.
Also ich glaube, dass du, ich gehe jetzt mal einen Schritt zurück und sage, der Glaube, dass nur Menschen, die ein geringes oder fragiles Selbstwertgefühl haben oder die narzisstisch missbraucht oder manipuliert wurden in der Kindheit oder in früheren Beziehungen, nur diese Menschen können sich in Narzissten verlieben, ist ein Irrglaube. Jeder, aber auch jeder kann sich in narzisstisch akzentuierte bis hin zu narzisstisch persönlichkeitsgestörten Menschen, wobei bei Samuel würde ich mal vermuten, dass der noch nicht mal eine Diagnose bekommen würde, narzisstische Persönlichkeitsstörung, sondern nur so eine narzisstische Akzentuierung. Aber jeder kann sich verlieben in einen Narzissten, weil Menschen, die narzisstische Anteile haben, also stark ausgeprägte, sind meistens auch sehr gewinnend. Ja, so, die haben irgend so. Wer ist besonders gefährdet, sich in Narzissten zu verlieben? Dazu habe ich in meinem Buch auch extra ein kleines Kapitel geschrieben. Und da passt du rein, wirklich wie ein maßgeschneiderter Schuh. Menschen, die eine glückliche Kindheit hatten und an das Gute im Menschen glauben.
Ach, krass.
Also mit so einem sehr positiven, optimistischen Menschen- und Weltbild durchs Leben gehen und die an das Gute in anderen glauben, die nicht das Gefühl haben, und ich meine jetzt nicht glückliche Kindheit im Sinne von alles war perfekt und Bullabü und so weiter, sondern einfach die von ihren Eltern akzeptiert und angenommen und geliebt wurden für das, was sie sind, die in ihren Selbstwert gestärkt wurden, die in ihrer Selbstwirksamkeit gut stabil sind, die einfach an das Gute im Menschen glauben. Ja, dieses Rutger Bregmann im Grunde gut. Ja, und die einfach auch so optimistisch sind. Das Glas ist halb voll und dieser Mensch kann doch gar nicht so schlecht sein. Und du hast ja auch immer wieder in deinen Schleifen, wenn du wieder in Berlin warst oder wenn du dich wieder mit deinen Freunden unterhalten hast, hast du doch immer wieder dieses, ja, aber Nee, also du hast ja angefangen, dich selbst in Frage zu stellen irgendwann mal und zu sagen, ja, aber der liebt mich doch und das ist doch gut. Und wenn ich da bin, ist alles gut. Und erst wenn du weg warst, raus aus dem Sog, hast du angefangen zu denken, so, irgendwas fühlt sich nicht richtig an. Das war ja dein gesunder Selbstwert, deine gesunde Intuition, die dir gesagt hat, da sind diese Störgefühle. Aber das, was an dir ist, von dem, was ich jetzt gelesen habe und so wichtig wahrnehme, ist da nicht so viel Narzisstisches bei dir, sondern eher dieser Glaube, wenn wir uns beide anstrengen und wenn ich mich, da war ein Satz, ich weiß nicht, ob ich den markiert habe oder ob ich den, weil ich habe mit dem Textmarker zum Teil auch, aber ich wollte ja schnell lesen. An irgendeiner Stelle hast du gesagt, genau, hier, Kapitel 11. Ich wollte unbedingt, dass es zwischen uns wieder so harmonisch war wie vorher. Und ich bin ohnehin kein streitsüchtiger oder empfindlicher Mensch. Im Gegenteil musste ich mich aber von Sam mittlerweile mitunter vorwerfen lassen, dass ich Konfrontationen aus dem Weg ginge. Wenn er eines wirklich nicht ausstehen konnte, wäre es das Gefühl, ignoriert oder missachtet zu werden. Ich bildete mir ein, das keinesfalls zu tun, sondern behutsam auf seine Bedürfnisse und Wünsche einzugehen. So, und da bist du dann in diese narzisstische Falle getappt, wenn ich mich noch mehr bemühe, noch mehr anstrenge, dann muss er das doch sehen. Und da hast du dann immer wieder phasenweise, hast du dein eigenes, gesundes, deine Intuition, dein Selbstwert, dein Ich bin vollkommen bei mir, hast du dann beiseite geschoben und bist dann immer nur kurz, aber immer wieder dann doch tatsächlich, hast dich in Frage gestellt, gedacht, also das muss ich doch hinkriegen. Und das ist das, was typisch auch die Co-Abhängigen und die Komplementärnarzissten tun. Wenn ich mich doch nur genug anstrenge, und er muss doch sehen, dass ich mich da bemühe, dann wird er das schon kapieren. Ja? Das ist im Prinzip das, was dir aber in dieser speziellen Beziehung passiert ist. Und ich glaube, dass du überhaupt nicht der Typ bist, der anfällig ist, ständig in toxische Beziehungen zu geraten.
Zum Glück nicht.
Nein. Nein. Und das ist aber eher die Ausnahme und zeigt, dass auch Menschen, die gar nicht narzisstisch, also weder groß mit Missbraucherfahrung noch aus schlimmen narzisstischen Herkunftsfamilien kommen, dass die auch einfach in so eine toxische Beziehung geraten können und irgendwann mal anfangen, sich selbst zu hinterfragen. Und wer weiß, was passiert wäre, wenn du diesen letzten Flieger nicht genommen hättest und trapped in South Africa gewesen wärst.
Das gar nicht wissen.
Ja, da hätte die Geschichte noch ganz anders ausgehen können.
Ja, absolut.
Und dann, weißt du, und das zeigt aber, wie dann ein eigentlich gesunder Mensch in so einer narzisstischen Beziehungsspirale immer kaputter und kaputter
Ja.
und kaputter gemacht wird.
Also ich sage ja auch gerne, oder also für mich ist das auch so, ich habe das Gefühl, es ist, also es war gut, dass ich das erfahren habe und zwar auch genau in dieser Länge und nicht länger, dadurch, dass ich eben nicht so anfällig bin für sonst toxische Beziehungen, ist mir das enorm bewusst, was der Unterschied ist zwischen einer ungesunden und einer gesunden Beziehung und nur deswegen. Weil ich diese Erfahrung gemacht habe, kann ich so bewusst darüber aufklären und darüber erzählen, wie das ist. Und ich habe jetzt ein hundertprozentiges Verständnis dafür, wie es sich anfühlt, wenn man in so eine Beziehung gerät und dann nicht mehr rauskommt. Und ich kann mir vorstellen, wie es sich weiterentwickelt hätte, wie sehr das Selbstbewusstsein darunter leidet und wie sehr man, also wie der eigene Charakter dann quasi, ja, wie so ein, ich habe es auch. Ich mir fällt es gerade selber gerade nicht ein, aber beschrieben wie so ein Parasit, der dich von innen auffrisst. So wird dein Charakter quasi von innen heraus aufgefressen und du bist irgendwann gar nicht mehr
Ausgehöhlt.
du selbst. Ja.
Du
Und du
wirst
bist
ausgehöhlt.
irgendwie,
Du bist doch eine leere Hülle am Ende. Und
ja.
das ist dann das, was sich bis hin zur komplexen posttraumatischen Belastungsstörung entwickelt, ja, dass du irgendwann nur noch eine leere Hülle bist.
Ja. Das,
Dann hast
also
du
ich kann mir
Glück
das sehr,
gehabt,
sehr, sehr gut vorstellen, wie sich
dass der
das.
Anruf der Botschaft kam mit dem
Ja.
Frau Deutschmann, da fliegt ist der letzte Flieger. Take it or leave
Danke,
it. Ja.
danke, danke.
Und da kann man halt natürlich sagen, okay, Zufall oder Schicksal, ne? Also Karma, also ne, da kann man ja auf verschiedene Arten
Ja,
drauf gucken. Aber
Serendipity.
genau, aber das war ja im Prinzip, war das deine Rettung. Dich hat
Ja.
buchstäblich jemand da rausgeholt.
Ja, absolut.
Und du hast, und was auch noch interessant war, du hast an mehreren Stellen immer wieder berichtet von den Dialogen, die du mit deinen Freunden hattest. Da hat eine Freundin, das war, als du mit Laura und auf Hawaii warst, da zuerst LA und dann Hawaii, da sagte sie, nicht Laura, sondern die andere sagte, aber ihr liebt euch doch.
Ja.
Da habe ich gedacht, so, oh Gott, ganz gefährlicher Satz, ja, weil das ist das, was oft Menschen, die dann so stecken in diesen Beziehungen, sie darin bekräftigt, oh Gott, ja, stimmt, okay, Liebe, ja, okay, das ist dann also Liebe, ja, dann kann ich ja gar nicht gehen, ja, das hätte dir auch passieren können, du denkst, okay, ja, und dann hast du ja aber einen Freund, der dich immer wieder, der dir gespiegelt hat, Farina, das bist doch aber nicht du. Hey, hallo,
Ja.
was passiert da gerade mit dir? Fühl mal da rein, denk mal, ja. Und
Ja.
du das aber auch angenommen hast, weil das, was oft passiert in diesen manipulativen Beziehungen, ist erstens, dass Narzissten ihre Partner von den anderen, von ihrem eigenen Umfeld isolieren.
Ja.
Und dass dann der Betroffene, das Opfer, anfängt, die eigenen Freunde und die Eltern und Menschen, die es gut meinen, zu sagen, nein, aber ihr habt keine Ahnung und er ist doch in Wirklichkeit ganz anders und das ist nicht so, weil sie sich auch schämen und sich ertappt fühlen, ja? Und du hingegen konntest immer wieder dann auch mit deinen Freunden in den Dialog gehen und dich selbst und deine Gedankenschleifen dann auch in Frage stellen. Und ich glaube, das
Ja, das Ding ist, meine Freunde, die kenne ich ja schon länger als ihn und ich fand das einfach total konträr, weil er mir auch irgendwann gesagt hat, sowas nach dem Motto wie, ja, aber ich kenne dich ja viel besser, weil ich bin ja näher dran und ich dachte mir so, pff, was denkst du eigentlich, wer du bist? Also ich
aber
habe so
das,
eine tiefe Verbindung mit meinen Freunden, das weißt du doch überhaupt nicht.
ja, aber das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ich finde es auch wichtig für all die Menschen, die betroffen sind von solchen Beziehungen. Du bist so tief im Netz in dieser Beziehung und in einer solch starken Abhängigkeit, suchthaften Abhängigkeit bis hin zur Traumabindung, dass dich nicht mehr erreicht, was die Menschen, die dich wirklich gut kennen und besser kennen, sagen. Und die sagen, hallo, wach doch auf, merk, die sagen, du hast keine Ahnung, du bist nur neidisch, du verstehst überhaupt nichts, wir sind uns doch so nah, er kennt mich so gut und überhaupt nicht mehr zugänglich sind für genau diese Argumente. Ja?
Ja.
Und du hast ganz recht, die kannten dich viel besser und viel länger als Samuel, der dich vielleicht erst seit einigen Monaten oder seit einem Jahr kannte. Aber dieses Argument, ich kenne dich doch viel besser, wir sind uns doch viel näher. Liebst, traust du mir etwas weniger als deinen Freunden? Weißt du so? Und da dieses Spinnennetz ist oft sehr, sehr, sehr dicht und sehr fest.
Ja.
Deswegen kannst du wirklich deiner Resilienz, deiner Urteilsfähigkeit danken, dass du es geschafft hast, dich immer wieder selbst noch authentisch zu fühlen. Und dich
Naja,
nicht.
fühlen definitiv nicht die ganze Zeit.
Aber
Ich habe
immer
mich
wieder.
so fern zwischendurch, ja, aber ich habe mich wirklich so fern von mir gefühlt. Und diese Hawaii-Reise war ja wieder so, also ich habe mich komplett unauthentisch gefühlt. Ich habe mich gar nicht gefühlt wie ich selbst. Ich habe mich schon gefühlt wie irgendwie so eine Hülle, die da rumspaziert. Aber ich habe gemerkt, hier bin ich viel mehr ich selber und hier werde ich gerade wieder mehr ich selbst, als wenn ich dort bin. Also ich kann mir gut vorstellen, wie das dann halt weitergeht, wenn man länger in so einer Beziehung ist und halt so, ja, so eingewoben wird.
Ja,
Deswegen
je länger, das ist
einfach
auch
gut, dass es nur
das,
so 1,5 Jahre waren.
und das ist das, was wir auch immer sagen, nur je länger dieser Missbrauch dauert, desto schwerer wird es, sich daraus zu lösen. Und wenn du eben schon in der Kindheit diese Erfahrung gemacht hast, dass du nur geliebt wirst, wenn du dich auf eine bestimmte Art und Weise verhältst und anpasst, dann ist so eine Beziehung das Gewohnte. Das ist dann nur die Fortsetzung dessen,
Ja,
was du
das stimmt.
kennst. Und deswegen bist du auch ganz schnell wieder in so einem Trauma-Bond, ja, als wenn du, gesunde junge Frau mit einem gesunden Selbstwert, merkst nach einer Weile, komisch, da passieren Sachen. Diese Beziehung, nee, 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 das hinterfrage ich mal, ja. Und deswegen ist deine Geschichte halt auch untypisch tatsächlich, weil oftmals enden die Geschichten nicht so glimpflich. Das, was ich täglich in meiner Arbeit erlebe. Ne? Also dieses
Absolut.
ganze Ausmaß des Leids, das dadurch verursacht wird.
Ja, deswegen, also ich denke wirklich, es ist gut, dass ich genau das so erlebt habe, damit ich eben diese Geschichte erzählen kann, weil ich da rechtzeitig rausgekommen bin
Ja,
und es dadurch noch viel bewusster auch wahrnehmen kann.
unbedingt.
Ich habe noch eine abschließende Frage an dich. Was wünschst du dir, dass die Leser nach deinem Buch anders sehen oder fühlen, also in Bezug auf sich selbst oder vielleicht auch ihre eigenen Beziehungen?
Also, da gibt es zwei, also eigentlich drei Aspekte. Das eine ist, ich wünsche mir, dass die Menschen Narzissmus als zeitübergreifendes und menschenimmanentes Phänomen begreifen und als etwas Normales, ja? Und nicht gleich Narzissmus gleich Persönlichkeitsstörung, nur, sondern etwas Normales. Und dann gibt es die zwei Abzweigungen oder die zwei Säulen. Also das nehmen wir mal das als Dach, nur Narzissmus als etwas menschenimmanentes, allgegenwärtiges, zeitloses gab es schon immer. Und dann darunter zwei Säulen. Und das eine ist wie ein Tempel. Und das eine ist, die eine Säule ist, ich bin Betroffener, Opfer in einer. Das Wort Opfer möchte ich immer gerne in Tüttelchen setzen, weil ein Mensch, der erwachsen und eigenverantwortlich ist, hat die Verpflichtung und die Verantwortung, aus seiner Opferrolle rauszugehen. Aber wenn ich betroffen bin, dann darf ich lernen, mich selbst zu erkennen. Und das ist mein Wunsch, zu verstehen, weshalb mir das passiert ist. Und was ich an mir, an meiner Geschichte, an der Sichtweise auf meine Geschichte, meine Herkunftsgeschichte, meine jetzigen Geschichten, meine jetzigen Beziehungen ändern kann, damit ich ein eigenverantwortlich, selbstbestimmtes Leben führen kann und Beziehungen anders gestalten kann. Das ist die eine Säule. Und die andere Säule ist die der Menschen, die sich selbst als narzisstisch erkennen, vielleicht sogar stark. Denen ist ja auch ein ganzer Teil meines Buches gewidmet und sagen, okay, das ist so. Ich kann in den Spiegel gucken und meine Scham überwinden und aufhören, andere zu manipulieren und zu missbrauchen und mich mit Mitgefühl und mit Demut meinen Themen stellen. Und all das ist im Prinzip eine Entmythisierung des Narzissmus und dass ich stelle es auf einen Normalitätssockel, ja, weil es ist ein normales Phänomen. Und dann gibt es natürlich die Persönlichkeitsstörung, die antisoziale Persönlichkeitsstörung, die Psychopathie. Es gibt all diese ganzen Auswüchse, aber es gibt auch ganz viel normalen, alltäglichen Narzissmus, mit dem wir alle irgendwie zu tun haben.
Ich finde, das ist eine super schöne Mission, weil gerade, also wenn du sagst, es richtet sich ja auch an diejenigen, die selbst narzisstische Anteile haben, weil oft ist es ja so, also was ich auch nicht mag, ist, dass halt oft einfach so ein Stempel vergeben wird. Oh, da ist jemand ein Narzisst und der ist böse. Und so ist es ja nicht. Wie gesagt, wir haben alle narzisstische Anteile. Und ich finde es super, dass deine Mission quasi erstmal ist, in sich die eigenen Anteile zu erkennen. Weil nur so können wir ja etwas daran ändern. Wenn wir einfach andere immer beschuldigen oder der oder die ist ein Narzisst, eine Narzisstin oder sonst was, damit ist keinem geholfen. Damit
Ja, und auch das
ja kein.
pathologisieren, ne? Also
Ja, genau.
Persönlichkeitsstörungen, gut, die werden nicht andauernd diagnostiziert, weil niemand rennt zum Psychiater und sagt, oh, bitte können Sie mal gucken, ob ich eine narzisstische Persönlichkeitsstörung habe. So klar, viel Dunkelziffer und so weiter. Aber
Ja.
die Kriterien, um eine Persönlichkeitsstörung zu erfüllen, sind sehr, sehr klar definiert. Und die allermeisten Menschen, die auch schädigend narzisstisch sind, die wirklich Schaden anrichten, sind nicht unbedingt persönlichkeitsgestört, aber haben einfach eine starke Akzentuierung. Und wenn ich aber mal gucke, woher das bei mir kommt, die wenigsten sind so zur Welt gekommen, ja. Und wenn ich dann mal schaue, was ist denn bei mir passiert? Nur die Inschrift des Apollon-Tempels in Delphi, erkenne dich selbst. Ja, ich verstehe mal meine Geschichte, meine Herkunftsgeschichte, meine Themen. Dann liegt da der Schlüssel darin. Und dann kann ich auf die Spurensuche gehen und gucken, warum bin ich so geworden oder musste ich so werden, wie ich bin. Für mich ist Narzissmus eine geniale Ressource, ein Tool, ein Überlebenstool, um klarzukommen. Und dann kann ich aber später, wenn ich erwachsen bin, nicht mehr immer sagen, die anderen sind schuld, sondern muss mich meiner Verantwortung stellen. Und ich kann auch immer nicht immer nur sagen, mein böser narzisstischer Partner, meine böse narzisstische Mutter, sondern ich kann auch sagen, okay, und was ist mit meiner eigenen Verantwortung mir selbst gegenüber als Erwachsener? Und das ist mühsam, weil das bedeutet, ich muss nicht dir den Spiegel vorhalten, sondern ihn mir selber vorhalten und sagen, oh, was sehe ich da? Oh, das gefällt mir aber nicht so gut.
Ja,
Das ist der
absolut.
Punkt. Und das bedeutet die Bereitschaft, auf uns selbst zu gucken. Und das tut manchmal
Ja,
ganz schön weh.
ja. Da haben wir auf jeden Fall eine ähnliche Mission, weil das in meinem Anhang bin ich ja auch darauf eingegangen, dass es erstmal wichtig ist, bei sich zu schauen, auch zu verstehen, wo
Ja.
kommt der Trigger von außen her, aber trotzdem bei sich zu bleiben, weil du kannst nicht deinen Partner ändern, weil
Ja.
sonst bringst du ja deinen narzisstischen
Ja.
Teil in die Beziehung, dass du einfach nur auf ihn oder sie zeigst und sagst, nee, du musst dich verändern, ich muss hier gar nichts
Ja.
machen, sondern wirklich erstmal bei sich zu schauen, was
Ja.
kann ich denn hier machen?
Ja.
Und liegt es an mir, also kann ich etwas so verändern, dass es hier funktioniert, oder geht einfach alles über meine Grenzen und ich muss hier raus?
Ja. Weil auch dieses sich zu opfern in so einer narzisstischen Beziehung ist narzisstisch, weil dieses ich opfere mich für etwas Größeres, also wenn ich mich genug verbiege, wenn ich mich genug anpasse, dann wird der sich ändern, dann wird dies passieren und das passieren. Auch das ist eine Art und Weise, um Kontrolle zu erlangen, aber es funktioniert nicht.
Ja.
Ja? Und deswegen ist schon, finde ich, wirklich, bevor ich, wenn ich im Glashaus sitze, mit Stein werfe, kann ich erstmal bei mir selber anfangen.
Ja.
Und dieses nur, was wir hier haben, als Cover auf meinem Buch, das finde ich ein echt gutes Bild geworden, ne? Der Schafskopf
Liebe dein
und der
Cover
Wolf.
übrigens.
Ne? Jeder von uns hat diese beiden Seiten. Jeder von uns hat einen Wolfsanteil und einen Schafsanteil. Ja? Also,
Ja.
wir dürfen da wirklich gerne hingucken
Ja.
und nicht immer nur auf die anderen zeigen. Und dann dürfen wir auch Verantwortung übernehmen und im Zweifel aus diesen Beziehungen auch rausgehen, auch wenn es viel
Absolut.
kostet. Ne?
Ja.
Es kostet ja oft, oft ist der Preis echt hoch, das ist gar keine Frage.
Ja.
Aber wenn wir einen Zugang zu den authentischen, wahrhaftigen Anteilen in uns finden wollen, dann ist das der einzige Weg, in den Spiegel zu gucken und auch manchmal zu sagen, oh, was ich da sehe, gefällt mir wirklich gar nicht. Das ist echt
Ja.
schwer auszuhalten. Also ich habe das durchaus immer wieder. Und das ist
Ja,
ja
und
auch
auch
mit
nur
Scham
so können
verbunden.
wir ja etwas verändern. Also, wenn wir
Ja.
immer nur bei anderen schauen, können wir nichts bei uns
Ja.
verändern.
Ja. Ja, also da gibt es ganz viel, da gibt es ganz viel zu tun, finde ich. Und auch in einer. Ich habe auch, als du schriebst über, warte mal, an welcher Stelle war das, wo du schriebst über eine Veranstaltung von Laura Malina Seiler, ein Kongress oder ein Get-Together, ein größeres oder ein Kurs oder.
Ich glaube, das war von der Rise Up and Shine University.
Genau.
Ah, ja.
Da habe ich auch gedacht, ich habe ja mich ja vor einigen Monaten mit Veit Lindau über den spirituellen Narzissmus unterhalten. Und da habe ich auch gedacht, da liegt auch eine große Gefahr in dieser, in diesem heutigen Wunsch, den wir haben, ne, nach Begegnung, nach Spiritualität, nach Transformation, nach Bewusstseinswerdung, dass wir da auch nicht zu so sehr mit unseren narzisstischen Anteilen kokettieren in diesem, ne, die Spiri-Blase. Wir sind irgendwie was Besseres und wir stellen uns über
Ja.
die anderen drüber. Das ist auch noch mal ein ganz interessantes Feld, in das sich mal lohnt, auch reinzugucken und ein bisschen tiefer reinzutauchen, finde ich.
Absolut.
Und wir können
Ja.
im Prinzip in allen Wirkungsfeldern des Menschen, können wir den Wunsch und das ja, den Wunsch oder die Gefahr der narzisstischen Überhöhung sehen. Den gibt es überall, der lauert überall. Ja.
Absolut. Ich wollte gerade sagen, also im Prinzip können wir den in allen Branchen und in
Ja,
allen Bereichen
überall, ja.
sehen, weil, also ich finde, mir hat das sehr, sehr, sehr geholfen, wirklich mich mit dem Thema Narzissmus auseinanderzusetzen, jetzt auch unabhängig von meiner Beziehungserfahrung, weil ich einfach auch im Alltag Dinge viel schneller verstehe. Also auch Dinge, die in der Politik passieren, Dinge, die in den
Ja,
Nachrichten passieren, Dinge, die.
Narzissmusbrille, sag
Ja,
mal.
absolut.
Ja.
Ja, deswegen, ich danke dir viel, viel, vielmals, dass du
Sehr
auch
gerne.
Teil dieser Narzissmus-Aufklärungsrunde bist, sage ich mal.
Girls on a Mission.
Es gibt noch eine Sache, die wir gar nicht erwähnt haben, nämlich eigentlich wollte ich ja unsere komplette Serendipity-Story erzählen und wir sind da irgendwie abgewichen am Anfang.
Ja, wir sind sofort eingetaucht.
Ja, genau. Aber was ich noch erzählen wollte, was nämlich ganz verrückt war, nach diesem Call haben wir uns ja nicht direkt miteinander connected. Aber das Witzige war, ich habe mit der lieben Lale zusammengearbeitet und Lale hat mir gesagt, ach, wie witzig, ich habe noch eine andere Kundin, die auch gerade ein Buch über Narzissmus schreibt. Und ich dachte, ach, das ist ja verrückt, warum schreiben denn gerade so viele über Narzissmus?
Ja.
Und dann hat sie mir das Buch gezeigt und ich habe das Logo vom Now Verlag gesehen. Und ich so, nee, das gibt's doch nicht. Das ist doch die Britta, die ich letzte Woche in dem Call kennengelernt habe.
Genau. Also, wenn das nicht höhere Fügung ist, oder?
Ja,
Finde ich.
absolut.
Also, solche Dinge sind ja immer wieder so, guck mal, was das Universum so für uns parat hält. Ne? Wir sind ja so viele
Ja.
Milliarden Menschen. Also, wie passiert denn sowas?
Ich
Ja, das
liebe
stimmt.
es ja, deswegen ich liebe es, solche Stories dann auch bewusst wahrzunehmen
Ja, ja.
und das Leben zu feiern und solche magischen Momente einfach
Was wäre ich ohne
ja,
Lale? Ich bin ohne Lale gar nicht lebensfähig.
erzählen.
Lale macht alles.
Wow. Ja,
Also
sie hat mir
reden
auch
tue ich
schon bei
selber. Bitte?
sie hat mir auch schon bei einigen Dingen sehr geholfen.
Ja, also reden tue ich selber, aber alles andere macht sie immer für mich. Also das
Ja.
ist. Wir arbeiten auch schon seit 5 oder 6 Jahren zusammen. Das ist wirklich
Oh
toll.
wow. Ja,
Ja.
verrückt. Ein
Ich, das war
Zufall,
ja auch
eine
schon mal.
Serendipity-Zusammenführung.
Ja.
Liebe Grüße an dich, liebe Lale.
Ja, liebe Grüße, liebe Lale.
Ja.
Gerade ihr Haus umbaut und
Ja.
renoviert und gerade sehr beschäftigt ist und jetzt wieder an der schönen Nordsee lebt.
Ja.
Nee,
Liebe
Ostsee ist es noch.
Britta. Ostsee, ja. Liebe Britta, ich danke dir viel, viel, vielmals. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Danke, danke für unsere schöne Verbindung auch, die da durch den Verlag entstanden ist
Sehr
und durch
gerne, liebe
unsere Bücher, durch
Farina.
unsere Themen.
Jetzt müssen wir nur dafür sorgen, dass unser Buch immer im Doppelpack verkauft wird. Da
Ja,
kümmern wir uns
genau.
jetzt mal drum.
Ja, das würde
Auch
mich
unsere
sehr
Bücher
freuen.
gleichzeitig. Daraus
Ja.
können wir lernen.
Absolut. Ja, wenn man
Danke
meins
dir auch von Herzen.
durchliest, dann kann man direkt bei dir
Ja.
weiterlesen.
Für meins braucht man, befürchte ich, ein bisschen länger, weil so spannend, also so, dass man sagt, oh, das ist ein Page-Turner, ist das natürlich nicht, weil es einfach an mehreren Stellen muss man innehalten und denken so, okay, what, okay. Aber,
Aber trotzdem hat Miriam es ja direkt zweimal gelesen.
siehst du, genau, das stimmt. Einige haben es schon zweimal gelesen. Das hat mich auch
Ja.
wirklich sehr beschäftigt. Also,
Ja.
wir können ja allen jetzt empfehlen, unsere beiden Bücher mit in den Urlaub zu nehmen. In ein paar Tagen am Strand kann man die ja locker schaffen. Okay.
Absolut.
Ich danke
Ja.
dir. Alles Gute, liebe Farina. Bis dann.
Ja, ich danke dir vielmals und dir als Hörer danke ich auch vielmals, dass du dabei gewesen bist, dass du noch dabei bist. Und ich hoffe, dass du ein bisschen was mitnehmen konntest. Und ja, wenn du unsere Bücher im Doppelpack bestellen möchtest, tu das super gerne. Und dann freuen wir uns sehr auf dein Feedback, wenn du tatsächlich unsere beiden Bücher gelesen hast. Und dann gehen wir in den Austausch. Jetzt wünsche ich dir aber noch einen wundervollen Tag und bis zum nächsten Mal. Bye bye.